Wie ich schon im Vorgespräch erwähnt, bin ich ja durch Facebook auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise durch Facebook-Freunde bin ich auf dich aufmerksam gemacht worden. Im gleichen Atemzug wurden mir ein paar sehr interessante Videos von dir zugeschickt. Zum einen ging es darin um die Erdstelle im Mühlviertel, sehr interessant. Zum anderen um die sogenannten Resonanzkammern. Und zu beiden werden wir heute sicher noch was von dir hören. Aber vielleicht fangen wir mit dir an, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch mal, wer du eigentlich bist und was du so tust.
Ja, ich probiere einen kleinen Überblick über das zu machen. Ich habe ja ursprünglich, also nach normaler Schulausbildung, habe ich Schule besucht für Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Facharbeiter abgeschlossen. Dann gewechselt in eine Kochkellnerlehre, die Kochkellnerlehre abgeschlossen. Dann eigentlich gleich wieder weg vom Gastgewerbe, bin dann auf den Bau gewechselt, wie wir letztes Mal schon geredet haben. Momentan arbeite ich in einer Zimmerei. Ich bin jetzt seit, ja, eigentlich 25 Jahre immer wieder am Bau. Zwischenzeitlich einmal, ja, nimmt man sich eine Auszeit oder so für andere Dinge. Aber grundsätzlich ist das, mit dem verdiene ich mein Brot. Ich bin nebenbei seit, ja, mittlerweile fast 30 Jahren selbst Musiker, spiele einige Instrumente, war als Schlagzeuger aktiv in ein paar Bands. Spiel Gitarre, Didgeridoo, Maultrommel, Trommeln, was einfach so zusammenkommt im Laufe der Jahre. Das, jeder, der das, wir haben das eben gehabt letztes Mal, jeder, der selber Musik macht, kennt das. Man hat eine gewisse Neugier, hoffentlich in Richtung der anderen Instrumente, weil es fürs Bandgefüge auch spitze ist, wenn man sich natürlich auf jedem Instrument ein bisschen besser auskennt. Musik machen tue ich eigentlich nur mehr für mich selbst jetzt. Ich schreibe zum Teil meine eigenen Songs. Habe zwar vor, das auch irgendwann jetzt einmal abzuschließen, dass ich mein erstes eigenes Album mache. Ist aber jetzt nicht oberste Priorität, weil ich habe zwischenzeitlich dann die Ausbildung gemacht zum Heimatforscher. Das kann man bei uns in Oberösterreich, geht das quasi staatlich geprüfter Heimatforscher. Damit ich da ein bisschen einen Background habe, eben für meine Forschungen. Meine Forschungen sind ja grundsätzlich auf der Suche nach Spuren alter Zivilisationen in Mitteleuropa, Zentraleuropa, das ja von der offiziellen Geschichtsschreibung vollkommen verleugnet wird. Wenn man sich anschaut, andere Länder, keine Ahnung, was man nimmt, ist egal. Ganz Südamerika, Nordamerika, alle haben alte Kulturen, die Mongolei, China, Japan, überall auf der Welt gibt es alte Kulturen, Afrika bis Australien. Es schaut nur so aus, als wie wenn wir in Europa da einfach ein komplett blinder Fleck wären. Mittlerweile wissen wir das, weil ganz, ganz viele, wie soll ich sagen, Alternative oder Hobbyforscher einfach da draußen unterwegs sind und unglaubliche Dinge entdecken oder dokumentieren, weil es in unserer Zeit einfach leicht ist. Jeder hat ein Smartphone und kann das sofort auf die Social Medias verbreiten, was da draußen in die Welt zum Teil los ist. Das ist nicht nur bei uns im Mühlviertel so. Das geht natürlich weit über Bayern nach Norddeutschland hinauf. Es sind viele Megalithbauten entdeckt worden, die in der Geschichte nirgends auftauchen, egal wo man hingeht. Ein bisschen anschaulicher ist das alles vielleicht, wenn man Richtung Osten sich ein bisschen orientiert. Die Pyramiden in Visoko zum Beispiel oder gewisse antike Stätten, die in Bulgarien und so gefunden worden sind, wo man es auch tatsächlich nur erkennt, dass da irgendwann einmal von irgendjemand, wir wissen das einfach zum Teil nicht, wann und wer das war, aber einfach andere Zivilisationen, andere Kulturen da gelebt haben, von denen wir einfach offiziell nicht wirklich was wissen. Und bei uns in Zentraleuropa schaut es so aus für mich, dass das tatsächlich wahrscheinlich begonnen hat schon in den Napoleonischen Kriegen, dass eben diese Spuren planmäßig beseitigt werden. Man hat gewisse Sachen auch die letzten Jahre gesehen, mit Krieg in Syrien zum Beispiel, wo dann irgendwelche Gruppierungen angefangen haben, auch antike Stätten zerstören und das dem Erdboden gleich machen. Es schaut ein bisschen danach aus, als wenn der Plan immer noch nicht zu Ende geführt ist, uns einfach aus meiner Sicht die Wurzeln zu nehmen. Weil Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir nicht die Wahrheit kennen über unsere Vergangenheit, vor allem wir Deutschen, da zähle ich mich dazu, weil es nicht nur einfach der Sprachraum ist, sondern eine ganze große Kultur. Das trenne ich dann nicht noch die Grenzen, wie wir es heute haben. Es ist einfach im germanischen Raum, haben wir, glaube ich, einen ganz großen Auftrag, das aktiv selbst wieder ans Licht zu bringen, weil wir brauchen nicht warten, die werden die offiziellen Geschichtsbücher nicht umschreiben. Das machen wir. Wir sind mittlerweile viele. Also wer das, was ich auf Facebook oder bei YouTube-Videos ein bisschen verfolgt, was da international einfach passiert ist, die letzten Jahre, der sieht es, dass wir da bei vielen Dingen einfach die offiziellen Wissenschaftler sogar schon einige Schritte voraus sind, weil die das gar nicht akzeptieren können. Die können zum Teil gar nichts dazu sagen, weil es nicht in ihren Doktrinen hineinpasst, nicht in ihre Zeitlinien oder Datierungen und Geschichten. Die ziehen sich eigentlich immer mehr zurück aus der Thematik und ja, es ist extrem viel.
Ich denke auch, das Phänomen der Bilderstürmer und Buchverbrennung und altes Wissen vernichten, das ist auch jeglicher Zeit gang und gäbe in der Menschheit gewesen. Also können wir kaum ahnen, was wir da schon an Wissen verloren haben. Und das Wie, Warum, Wieso die ganzen antiken Bauten dahingestellt worden sind, ist, finde ich, relativ nebensächlich, weil die Erkenntnis, dass ein ganz anderes Realitätsverständnis der Menschen dahinter steckte, das reicht mir.
Das ist auch bei mir so, ich habe letztes Mal mit dem Daniel schon über das geredet, in Bezug auf die Forschung, die ich momentan mache, in die Resonanzkammern. Es ist ein ganz großes Thema bei den Erdstahlforschern da bei uns in Österreich. Ich bin ja jetzt nicht reiner Erdstahlforscher, sondern das ist einfach ein Teilaspekt von meiner Arbeit. Die haben das Hauptthema einfach einmal immer die zeitlichen Datierungen. Und da gibt es eben das eine Lager, das sagt, ja, das ist im Mittelalter gebaut worden. Und es gibt auf der anderen Seite, da gehört dann auch zum Teil der Dr. Kusch dazu, die sagen, das ist weitaus älter. Ich für mich persönlich im Moment, nicht, dass es mich nicht interessiert, es interessiert mich sehr wohl. Nur ich nehme das nicht als Hauptaspekt jetzt, weil für mich viel wichtiger ist, wozu sind diese Dinge gebaut worden. Es ist noch gar nicht so wichtig, wer und wann. Das Wie ist zum Teil interessant, weil es ja ausschaut zum Teil, als wie wenn da Technik angewendet würde, die man vielleicht jetzt schon langsam wieder entwickelt in unserer modernen Zeit. Aber wie gesagt, das Wichtigste für mich ist, wozu haben diese Anlagen gedient? Und da gibt es halt auch, kann man dann einen Querverweis machen auf die Forschung in Südafrika von Michael Tellinger, mit den Steinkreisen, wo schon energetische Phänomene gemessen worden sind, die auch anscheinend alle irgendwie wie ein Kraftwerk funktionieren und untereinander verbunden sind, aber Zehntausende davon. Und dahingehend geht auch meine Theorie momentan, dass zumindest ein Teil der Erdstelle bei uns auch, wie soll ich sagen, eine technische Anlage geworden, in der Kombination mit den Resonanzkammern.
Entschuldige bitte, interessant, dass du Tellinger ansprichst, mit dem, also den habe ich heute auch angeschrieben, habe ihm heute eine E-Mail geschickt. Den hätte ich auch gerne mal im Gespräch. Der hat auch sehr interessante Videos online und seine Arbeit ist wirklich sehr, sehr spannend, aufschlussreich.
Ja, die haben wirklich unglaubliche Dinge gefunden, nein, in Südafrika. Ich bin einfach auch schon einige Jahre jetzt in dem Thema drin. Ich habe einen ziemlich guten Kontakt zum Klaus Donner zum Beispiel, das ich immer wieder natürlich jedem empfehlen kann, der sich für sowas interessiert. Schaut euch an, was der Klaus Donner die letzten Jahre schon präsentiert hat, die Artefakte, die Out-of-Place-Artefacts und alle möglichen Dinge. Natürlich in seinem Fall hauptsächlich Südamerika, zum Teil auch Südafrika. Unglaublich wichtig eigentlich, wenn man wirklich interessiert ist an der Thematik. Natürlich wird das ganz oft offiziell als Pseudowissenschaft abgestempelt und so. Das ist das Gleiche wie im Tal der Pyramiden in Visoko und Dr. Samos Managic, der sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, natürlich. Ich kann eigentlich nur sagen, für jeden, der die Chance hat, fahrt selber hin, schaut euch das Gebiet selbst an, lasst die Dinge selbst auf euch wirken, zieht dann eure eigenen Schlüsse. Es ist immer wieder für mich ein Punkt, auch wenn ich meine Vorträge mache und so, ich rede ja grundsätzlich auch nur über Plätze, an denen ich selbst war. Weil dann habe ich auch, zumindest kann ich sagen, ich habe mein eigenes Empfinden, mein eigenes Gefühl, meine eigenen Eindrücke da draußen. Ich habe vor ein paar Jahren Ausbildung gemacht zum, das nennt sich Spirit Nature Guide. Das geht einfach in den Bereich Natur, mal von mir aus längere Zeit in der Natur verbringen, Naturenergien kennenlernen, Naturgesetze studieren. Natürlich, es geht auch ein bisschen in den spirituellen Bereich. Es hat ein bisschen zu tun mit Geomantie, also mit geomantischer Arbeit auch. Das kann man dann entweder mit Pendel oder Route oder so, also wie es ich hauptsächlich mache, einfach über die Intuition machen, weil diese ganz, ganz vergessene Kraft ist eigentlich, die wir alle besitzen. Und man muss natürlich dazu sagen, die Intuition alleine ist nicht, weil dann schwirrt man vielleicht ein bisschen in so Fantasterei. Man muss schauen, die Dinge, die intuitiv reinkommen, dann mit unserem logischen Verstand aufarbeiten. Schauen, ob man das belegen kann, ob das einen Sinn macht. Nicht einfach drauf los, ach, ich hatte eine Eingabe und solche Dinge, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Es funktioniert zwar so ungefähr, dass man, ja, wenn man an spezielle Orte ist, Kraftplätze, wie man das nennt, da kann es einfach wirklich sein, dass vor allem, wenn du alleine unterwegs bist, dass unglaubliche Eindrücke kriegst, unglaubliche Bilder in dir oder Gedankenströme in dir auftauchen. Man darf da ruhig hinhorchen, aber man muss vernünftig bleiben, man muss am Boden bleiben. Ja, es gibt einfach alle möglichen Themen heute. Geht in den Bereich UFOs, Aliens, Außerirdische und ich bestreite das nicht. Nur, es ist nicht mein Thema, weil man da nichts in der Hand haben, wo man wirklich was beweisen können. Ich habe das letzte Mal wieder miterlebt auf meinem Vortrag über die Erdstelle. Da hat aus dem Publikum dann wer gesagt, eben, wie die Tunnels gegraben wurden oder gemacht worden sind. Wie war das? Nuklearer Laserschneider. Und ja, wunderbar. Nur, gib mir so ein Ding in die Hand, zeig mir, dass das funktioniert und was das ist. Man kann immer ganz viel hineininterpretieren. Da bin ich sehr vorsichtig. Einfach so wie bei den zeitlichen Datierungen. Man muss sich da ganz, ganz vorsichtig und langsam herantasten, weil manche Dinge für uns einfach wirklich unvorstellbar ausschauen. Aber ich glaube, dass man für die allermeisten Dinge im Laufe der Zeit wahrscheinlich eine halbwegs vernünftige, natürliche Erklärung finden werden. Und es kann, wie gesagt, sein, dass Außerirdische da beteiligt sind. Wir kennen die Geschichten, angefangen, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, vom Erich von Däniken oder alte Schriften, das Mahabharata oder was man auch hernimmt. Das gehört zu meiner Arbeit auch dazu, dass ich in die alten Schriften reinschaue, Religionsschriften oder viele verschiedene Dinge. Und das aber wieder abgleichen muss mit den Erkenntnissen, die man heute hat. Zum Teil vielleicht Erkenntnisse aus der Quantenphysik, Erkenntnisse aus der Frequenzforschung. Da kann man wieder nehmen, Nikola Tesla, Viktor Schauberger. Ist viel Hausarbeit für Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Ja, okay. Es ist nicht umsonst, dass wir zum Teil, zumindest in der Vergangenheit, unsere Bücherregale angefüllt haben mit Sachbüchern zu solchen Themen. Wir haben das letzte Mal auch besprochen, die Zeit hat sich geändert. Das ist für mich auch so. Ich hole mir natürlich viel Information halt aus dem Internet. Und selbst da muss man wieder vorsichtig sein, ob das richtig ist, alles. Man muss lernen, dass man immer auch mit dem Gefühl dabei ist. Das Bauchgefühl ist da eigentlich allermeistens der beste Ratgeber bei solchen Dingen. Und aufpassen auf die eigenen Erwartungshaltungen. Das ist, wenn man immer, wenn anderen dann überzeugen will, dass meine Theorie ist richtig und so, halte ich für ein bisschen gefährlich. Also da ist Zurückhaltung sicher eine Zier, würde ich sagen, wie Bescheidenheit, mehr oder weniger.
Lass uns doch zu den Resonanzkammern kommen. Das fand ich besonders spannend. Erzähl uns doch vorab vielleicht erstmal, was das für Kammern sind, wo du die gefunden hast oder wo man die gefunden hat und was du da alles schon entdeckt hast.
Ja, ich kann dazu als allererstes sagen, ich habe das große Glück, dass gleich da, wo ich zu Hause bin, in meiner Nähe eben auch so eine so Kammer gibt. Wie viel solche Kammern wir in Österreich, sage ich jetzt einmal, haben, kann ich nicht sagen, weil ganz viele von den Erbsteueranlagen nicht mehr zugänglich sind. Es gibt eben da das Buch von Pater Lambert Kahner von 1903, der, ich glaube, fast 400 Erbställe besucht hat und einen guten Teil davon in seinem Buch beschreibt. Und da sind eben auch Planzeichnungen dabei. Auf die Planzeichnungen kann man zum Teil schon wieder Räumlichkeiten erkennen, wo ich sagen würde, okay, das kann eine Ähnlichkeit haben mit der Resonanzkammer, so wie das, was bei mir steht. Was ist eine Resonanzkammer? Es gibt gewisse Definitionen, wenn es um die Erdstahlforschung geht. Aber da geht es meistens eben um Gänge und Kammern und die sogenannten Schlupfe, ganz enge Röhren, die horizontal, vertikal verlaufen und gewisse Ebenen vielleicht miteinander verbinden. Und natürlich auch Kammern, also Räume in unterschiedlicher Größe, wobei die allermeisten trotzdem irgendwie eher so rechteckige Räume darstellen. Und ein bisschen seltener einfach sind das Gewölbekammern, die wirklich wunderschön ausgearbeitet sind. Man kann davon ausgehen, dass man sich da ziemlich nahe an der heiligen Geometrie oder an die Fibonacci-Sequenzen befindet, wie die Dinge gebaut worden sind. Das legen uns mittlerweile gewisse Messungen noch. Ein guter Freund von mir, der ist Grafiker, der macht uns dann am Computer 3D-Modelle davon. Und der ist wieder auch Musiker, so wie wir letztes Mal schon geschmunzelt haben. Viele von den Forschern haben was zu tun mit Musik. Wir arbeiten einfach momentan in die Richtung, das einmal austesten, die akustischen Qualitäten von diesen Kammern. Weil vor allem, wenn man drinnen ist, erkennt man sofort, zum Teil hört man das auch ein bisschen auf die Videos, dass der Ton, die Akustik da drin ganz, ganz anders ist als in rechteckige Räume. Gewisse Frequenzen werden verstärkt, sie werden durch die Form der Kamera auch an spezielle Punkte geleitet, durch manche von den Röhren, die nach unten gehen, in andere Kammern weitergeleitet. Da gibt es unglaublich viel, was nur zum Ausforschen ist für uns. Und für
Gunnar.
mich ist einfach offensichtlich, ganz kurz, dass die Geometrie und die Bauweise von diesen Kammern auf Akustik ausgelegt ist. Und wir haben zumindest schon festgestellt, die Grundfrequenz oder Trägerfrequenz, der Referenzton in diesen Kammern sind 432 Hertz. So viel können wir auf jeden Fall schon sagen. Wir werden in weiterer Folge natürlich viele, viele Akustiktests machen. Wir haben auch schon herausgefunden, dass Amol am besten mit deiner eigenen Stimme arbeitet in diese Kammern oder mit natürlichen Instrumente. Also technische Soundquellen funktionieren nur sehr limitiert. Ich mag nicht sagen gar nicht. Es gibt ein paar Dinge, die funktionieren auch mit technischem Equipment. Aber am allerbesten in dieser Kammer drin sitzen, selber tönen mit, was ich, Kehlkopfgesang oder irgendwie Obertongesang oder eben sehr natürliche Instrumente. Da bringt man relativ schnell die Kammer zum Schwingen. Das ist eine eigene Erfahrung. Das du relativ schnell machst in der Kammer drin. Wenn du den richtigen Ton triffst, ist der ja zwei oder dreimal so intensiv eigentlich als andere. Es wäre unangenehm für jeden selbst in dieser Kammer drin, wenn's zu laut redst. Also du hältst deine Stimme auf einem sehr ruhigen Level, weil es sofort genug ist. Das ist momentan einfach Teil unserer Arbeit, dass wir das ein bisschen dokumentieren und auch dann gewisse Frequenzen natürlich außermessen, die verstärkt werden und manche sogar vermindert werden. Das haben wir auch schon festgestellt. Manche Frequenzen werden eigentlich von der Kammer weggeschluckt, die, wenn man es einfach nicht braucht. Und da sind wir wieder in dem Bereich auch antike Kulturen, die natürlich mit solchen Sachen gearbeitet haben. Das weiß man von ganz, ganz vielen Urvölkern, dass Gesang und Instrumentalmusik, in denen eine Rituale ganz, ganz ein wichtiger Aspekt ist. Auch Rhythmus, die Rhythmik ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Da habe ich einen sehr interessanten Menschen kennengelernt. Das ist auch ein guter Tipp für Interessierte. Das ist der Alexander Horsch. Der ist in Ungarn unten zu Hause und seit, ja, vielen, vielen, vielen Jahren Musiker, Multiinstrumentalist, baut sich die meisten seiner Instrumente selber. Das geht dann von Knochenflöten bis zu irgendwelche Fantasie-Saiteninstrumente. wieder alles nach heiliger Geometrie gebaut und. Der hat selber schon einige Versuche gemacht in die Richtung, in so Höhlentönen und mit Referenztönen arbeiten. Es ist nicht komplettes Neuland. Und ich bin einfach auch froh, dass es Menschen gibt, die mit der Thematik schon was anfangen können, mit denen man zusammenarbeiten kann. Genau.
Sprich, das heißt, wenn wir über Resonanzkammern sprechen, meinen wir Energieabstrahlungseffekte, die durch Konstruktion hergestellt werden können?
Ich nehme einfach momentan gern den Ausdruck Resonanzkammer, weil da drin einfach in allererster Linie auf die Töne, die du selbst produzierst, interessante Resonanz einfach passiert. Natürlich muss man dann weiterdenken, was passiert mit der Schwingung, mit der Energie, die du in allererster Linie selber produzierst. Die Kammer an sich produziert jetzt aus meiner Sicht nichts. Die ist nur trotzdem auf das ausgelegt, dass wenn du mit Tönen da drin arbeitest, dann passiert was. Was sicher sehr interessanter Aspekt ist zu alle Erdstall, Anlagen, die man bei uns da findet, bis Niederösterreich und auch bis in bayerischen Raum hinaus, die sind alle in Stein gebaut oder gegraben, der Quarz enthält. Wir finden Erdstelle eigentlich nur im Granit, im Gneis, im Flint und im Sandstein. Das heißt, alles Material, wo zum Teil mehr als 50% Quarzanteil in dem Gestein selbst ist. Und da muss man dann so weit sein, dass man sagt, okay, was hat der Quarz für Eigenschaften? Was macht der Quarz, wenn ich ihn mechanisch beeinflusst, wenn ich ihn unter Druck setze, wenn ich was mache mit ihm? Da gibt es den sogenannten piezoelektrischen Effekt, der in beide Richtungen wirkt, entweder mechanische Einwirkung auf den Quarz und der erzeugt Strom oder elektrische Einwirkung aufs Quarzkristall und der verformt sich. Natürlich in ganz einem kleinen Umfang. Wenn man jetzt so einen Kristall, so einen handgroßen in die Hand nimmt und druckt, der ist natürlich, kriegst keinen Stromschlag, das sind nur ganz feine Kriechströme, aber bei diesen Anlagen rede ich ja trotzdem von einige hundert bis einige tausend Kilo Quarz, die dann ziemlich sicher aus meiner Sicht vor allem durch die Bassfrequenzen, mechanisch beeinflusst werden. Das ist einfach meine Ansicht, dass da schon mal was passiert. Was weiterführend nur passiert, bis hinauf in die geistigen Ebenen, da ist die Forschung einfach nur zu jung, da können wir zu wenig nur sagen. Weil Quarz wird nachgesagt, dass er ein Bewusstsein hat und dass man dann mehr oder weniger mit ihm auch kommunizieren könnte. Und wir haben zum Teil schon interessante Dinge festgestellt, wenn man mit mehreren Leuten in solche Kammern oder muss nicht eine Resonanzkammer sein, einfach in so Erdstallanlagen drinnen ähnliche Gedankenstrukturen oder die gleichen Gedankenstrukturen erschafft. Dann können ganz interessante Dinge passieren. Du kommst relativ leicht in einen Bereich, wo dann alle, die mitmachen, die gleiche Vision haben oder so. Aber das ist auch noch sehr, sehr Grenzbereich und wirklich abhängig davon, dass in Zukunft viele Menschen das als Eigenerfahrung machen, weil du das nicht vermitteln kannst. Weil ich will nicht in den Bereich kommen, wo ich sage, ja, Fantasterei und du hast zu so viel Fantasie und. Es muss erfahrbar sein. Und irgendwo bis zu einem gewissen Grad sollte es auch dokumentierbar sein, dass man das wirklich auf einer neuen wissenschaftlichen Basis ausarbeiten kann. Das ist für uns als Anspruch schon sehr wichtig, dass das ja einen Sinn ergibt, einfach was man macht.
Ist denn dieses Phänomen reproduzierbar? Also, dass wenn man sich mit einer Gruppe da reinsetzt, dass man dann zum Beispiel immer, wenn man die gleichen oder ähnlichen Frequenzbereiche anspricht, dort diese Wahrnehmungen bekommt? Und sind das dann nur so visionäre Wahrnehmungen oder gibt es da auch emotionale Felder, die man sich vielleicht teilt? Oder noch sogar eine Interaktion mit der Klanghalle selbst, dass dort irgendwas geschieht, was man messen kann, dass dort Beschwingungen vielleicht besonders von der Wand mechanisch übernommen werden? Konnte da man sowas beobachten oder reproduzierbar auch herstellen?
Reproduzierbar sind ganz viele Dinge aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil wir das selbst schon festgestellt haben, dass immer wieder, wenn du irgendwas da drinnen machst und ähnliche Dinge machst, dann hast du wieder einen ähnlichen Effekt. Es ist nur einfach nur viel zu wenig ausgetestet oder dokumentiert, was alles damit zusammenhängt. Wir haben halt natürlich viel technisches Equipment, wo ich Frequenzen messen kann und auch mit Licht arbeiten und so. Nur wie gesagt, die Forschung ist einfach komplett jung in Wirklichkeit. Und wir müssen uns ja da fast ein Storyboard schreiben, auf was du alles aufpassen musst. Weil wirklich phänomenale Dinge passieren, wenn du mit der gleichen Absicht in diese Kammern gehst, dann wirst du sehr ähnliche Effekte auch im emotionalen Bereich manchmal feststellen oder mental. Es geht in alle die Bereiche. Und das geht eben auch für mich so weit, dass ich sage, diese Kammern haben mehr als einen Zweck gehabt. Das ganz sicher. Man kennt natürlich dies auch die ganzen Deutungen oder die versuchten Deutungen, für was die Kammern gebaut wurden. Man ist natürlich gleich in dem Bereich auch, alte mystische Rituale und ja, ich bin halt mit dem nicht zufrieden, dass es nur ein mystisches Ritual nennt. Ich würde gern wissen, was. Und natürlich kann man halt in der energetischen Heilung nachschauen, was ist möglich, auch mit Frequenzen oder mit Tönen oder mit Licht. Und was können diese Rituale für einen Grund gehabt haben? Man kann halt lernen, Astralreisen. Man kann halt geführte Meditationen machen. Und eben wieder eine Eigenerfahrung machen, was passiert auf der geistigen Ebene in dir. Und das ist eigentlich schon immer sehr eng verbunden mit emotionalen Abläufen auch, weil es uns irgendwo im Kern berührt. Aber wie gesagt, das sind alles in allererster Linie Eigenerfahrungen, die ich nicht so leicht dokumentieren kann.
Hast du
Weil ich es
denn
nicht beweisen kann.
feststellen können, ob es auf Individuen unterschiedlich auch wirkt? Also hat es was zu tun mit dem Reifegrad des Bewusstseins desjenigen?
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Es geht aber da eher so weit, dass sich das momentan ein bisschen in zwei Lager spaltet. Das eine Lager wären die Menschen, die interessiert sind und ich sage einmal mutig genug, in diese Kammern hineinzugehen. Und die anderen, die fürchten diese Kammern wie der Teufel das Weihwasser. Es ist wirklich so. Da in meiner Gegend, ganz, ganz viel von den Nachbarn wissen natürlich, dass bei denen da unterm Haus der Erdstall drin ist. Die würden da nicht einmal über die Stiegen runtergehen in den Keller, weil da sitzt der Teufel drin. Die Prägungen, die wir da mitgekriegt haben, zum Teil aus der Kirche, das musst du vorher schon durchschauen, dass natürlich jetzt nicht nur der Teufel da drin sitzt. Was ich dazu sagen muss, aus schamanischer Sicht oder aus energetischer Sicht, es sind schon beide Energien da drin enthalten. Wie man sagen würde, positiven und die negativen. Weil das ist auch in der schamanischen Arbeit so, der Schamane oder wie man, wenn man sagen will, der Heiler oder der mit solchen Dingen arbeitet, der muss sich natürlich in beide Welten bewegen können. Das ist nicht nur so, dass da, ach, du kannst, das sind nur Lichtwesen und nein. Das habe ich selber erfahren zum Teil. Ich mache geführte Meditationen da drin, auch mit enge Freunde jetzt am Beginn nur, das ist nicht öffentlich. Nur, ich habe von denen das Feedback, was passiert. Was passiert auch visuell? Ich meine, der Raum ist dunkel. Wir haben maximal Kerzenlicht, wenn wir irgend sowas machen. Aber es gibt auch visuelle Erscheinungen. Es gibt akustische Erscheinungen, ohne dass viel passiert, weil da ist nichts außer eine ganz sanfte Begleitmusik vielleicht und meine Stimme. Es gibt auch emotionale Momente, wo es, wie soll ich sagen, ich weiß nicht immer genau, was der auslösende Punkt ist, nur es gibt so Momente, wo es da vorne mit deinem Klienten oder mit der zweiten Person gleichzeitig eine Gänsehaut kriegst. Ohne dass du das wirklich jetzt näher erklären kannst. Was ist das? Manchmal kann man sagen, hat man das Gefühl, ein Schatten ist vorbeigehuscht. Aber ihr merkt es sofort, es ist schwierig über das reden, dass man nicht wieder in einen Bereich abdriftet, der spinnt. Weißt? Mit dem haben wir es natürlich immer noch zu tun. Nur habe ich einfach mittlerweile durch das, dass ich viele Dinge schon lang mache. Ich habe sehr interessante internationale Kontakte. Ganz ein guter Freund von mir ist der Richard Gabriel aus England, der ähnliche Dinge immer wieder mal gemacht hat in Kairo, in der Cheops-Pyramide, mit dem ich mich auch sehr viel austausche über seine Erfahrungen, was einfach Tönen betrifft, wenn es nur in der Kammer drin den richtigen Referenzton triffst und dann die anderen Touristen schon ein wenig erschaudern und dann sogar die Guides kommen und sagen, hey, stop, what are you doing here? Stop, stop this. Ja. Weil es total eindrucksvoll ist. Wenn du in so einem Raum, das kann jeder ganz leicht probieren, große rechteckige Räume mit kahle Wände, große Badezimmer oder von mir aus große Toiletten irgendwo. Geh in den Raum und probier einfach. Irgendwann triffst du einen Ton, der da drinnen mehr widerhallt als jeder andere. Das ist eigentlich der Referenzton von dem Raum. Wenn ich mir dann denke, ich habe jetzt ausgebildete Sänger, die wirklich Kehlkopfgesang beherrschen. Das kann man sich anschauen, wie sie das auch machen. Entweder beim Alexander Horsch, der das gut kann, oder mongolischer Kehlkopfgesang, Throat Singing. Das können sogar Frauen. Die bringen Stimmfrequenzen zusammen im Bassbereich. Also da kriegst du Gänsehaut. Wenn es das heißt, wo da was passiert. Wenn du mit so einem Gesang natürlich einen Referenzton triffst, speziell in einer, wie ich sie heute nennen, Resonanzkammer, du brauchst nicht lange und das schiebt dich von selbst in einen Bereich der Trance. Es wird ja die Zirbeldrüse getriggert und alle diese Dinge mit den Frequenzen. Das sind Dinge, die man eigentlich weiß heute. Aber wie gesagt, das Interessante daran bei solchen Aspekten ist die Eigenerfahrung. Weil die kann da keiner nehmen. Das bleibt in dir integriert. Du hast dann das selbst erlebt. Und dann kann dir das eigentlich niemand mehr ausreden. Das ist ein ganz interessanter Punkt an dem. Die Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, es gibt natürlich viele Schaulustige und so, das muss man auch ein bisschen abchecken. Aber ich habe das Glück, dass ich einige sehr interessierte Leute habe, die mit mir da manchmal hineingehen und eben dann mit mir auch ihre eigenen Erfahrungen teilen.
Ja, kannst du dann mit uns auch ein paar von diesen Erfahrungen nochmal ein paar sehr eindrückliche vielleicht teilen? Ich meine, weißt, klar, das sind dann jetzt subjektive Erfahrungen von dir und deiner Gruppe und die lassen sich dann auch, wie gesagt, nach außen schwer belegen oder beweisen und schwer dokumentieren, aber trotzdem aus der eigenen Erfahrung und egal wie abgefahren das jetzt für Außenstehende sich anhören mag, also ich hätte da schon Interesse dran, da schon ein bisschen detailliertere Erfahrungsberichte von zu hören.
Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte von der letzten geführten Meditation, wo sie mein Freund, das ist, ich muss ein bisschen dazu erklären, wie die Struktur dort aussieht. Du hast oben eine Resonanzkammer, ihr könnt euch dann alle das am Video anschauen oder in den Bildern. Der Daniel weiß eh, wie er das dann auch verlinken kann. Da ist die Resonanzkammer, die sieht man auch. Die ist ganz anders gebaut als die zwei Kammern, die drunter sind. Von der Resonanzkammer gehen links und rechts zwei so Röhren runter, die sind ziemlich genau 40 cm im Durchmesser, gehen 1,40 m nach unten in eine weitere Kammer, die ein bisschen kleiner ist als die Hauptkammer. Und da in der größeren von den zwei platziere ich meine Klienten, sage ich mal. Und weil dort auch das akustisch toll funktioniert, weil ich wirklich einfach glaube, dass die Geometrie der Kammer auch die Töne lenkt, dass die dann dort da runtergehen. Beim letzten Mal war es so, dass mein Freund hat sie hingelegt. Wie gesagt, wir machen das dann bei Kerzenlicht. Eine kleine Einleitung natürlich, ein bisschen Atemtechniken, bevor wir wirklich in die geführte Meditation gehen. Und er hat dann nachher zu mir gesagt, sobald die Meditation wirklich losgegangen ist, war an der Decke oben, hat er ein Gesicht wahrgenommen. Ich habe sogar nachher probiert, er hat mir gesagt, leg die da hin, dort und dort war das, so und so schaut es aus. Ich habe es nicht gesehen. Aber er war so beeindruckt von dem, weil das hat ihn eigentlich die ganze Meditation durch. Er hat halt oft die Augen geschlossen gehabt, weil es ihn ein bisschen abgelenkt hat. Aber er weiß zum Beispiel für ihn selbst, dass das Gesicht hat ihn die ganze Zeit beobachtet. Emotional nicht negativ. Also nicht so, dass er Angst bekommen hätte oder so irgendwie, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Sobald die Meditation losgegangen ist, sobald er, was ich vielleicht von den Gehirnwellen in einen anderen Bereich gekommen ist oder einfach nur beruhigt war, ist das visuell vor ihm aufgetaucht. Das ist, ja, war auch für mich sehr interessant, weil, wie gesagt, Ich habe probiert, das Gesicht zu erkennen. Es hat sich mir nicht gezeigt.
Entschuldige bitte. Ich möchte in dem Zusammenhang, weil du vorhin auch ein bisschen was zum Quarz erklärt hast, zu den Eigenschaften vom Quarz, die Theorie von Roland Kernstock, der uns allen hier bekannt ist, in den Raum werfen. Da hatten wir einen Podcast gemacht und er hat die gewagte, um nicht zu sagen verrückte Idee in den Raum geworfen, dass Stonehenge, wo das Gestein ja auch zu einem großen Teil aus Quarz besteht oder sogar komplett, ich weiß es jetzt nicht, will nichts Falsches hier erzählen, eventuell eine riesige Festplatte sein könnte. Er hat die Theorie, dass man im Quarzgestein eventuell, dass man da was speichern könnte im Quarzgestein. Wäre ja vielleicht eine verrückte Idee, mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht nicht mit Frequenzen, Tönen etc. pp. Gespeicherte Dinge aus dem Gestein abrufen kann, die dann vielleicht unter Einfluss einer solchen Meditation sehen kann.
Sehr guter Einwurf in dem Sinn. Es ist einmal als allererstes keine Theorie, dass der Quarz was speichert, weil alle unsere Speichermedien, die wir in der Computertechnik verwenden, sind quarzbasiert. Das ist alles Silikat. Die lassen den Quarz künstlich wachsen für die ganzen Speichereinheiten. Der hat eine immense Speicherkapazität für solche Dinge. Man kann diese Dinge mit Elektrizität anrufen. Man kann es zum Teil mit Licht abrufen. Das weiß man von den Versuchen von Klaus Dohner mit dem Kristallschädel, den er testen lassen hat. Die haben natürlich auch mit Licht gearbeitet. Das geht so weit, dass dann Hologramme auftauchen oberhalb von dem Kristallschädel, wenn's den aus der richtigen Richtung anleuchtet. Das kann ich da verlinken, den Bericht und das Video von Klaus Dohner zu der Forschung. Man kann das mit Sicherheit auch mit Töne irgendwo aktivieren. Das ist so ein Teil meiner Eigenerfahrung, vielleicht in diesen Kammern, wenn ich alleine drinnen bin, nach einer Stunde oder so, wirklich, wenn ich dort angekommen bin, für mich, ich mache jetzt natürlich dann viel Forschung, ich tue ein bisschen dort Fotos machen, da ein wenig schauen, ein bisschen was messen und so. Aber ich komme dann schon gedanklich in einen Bereich, wie soll ich sagen, einer alten Zeit. Einer Zeit, die nicht in unserer Zeitlinie existiert. Und dann kann es sein, dass gewisse Bilder auftauchen oder einfach, für mich sind es eher Gedankenströme, nicht irgendwelche tatsächlichen Bilder vor dem geistigen Auge. Was ich für mich selbst gelernt habe, ist, es ist abhängig von deiner, wie soll ich sagen, Kodierung, von deiner Absicht, von deinen Prägungen, aber vielleicht geht es sogar so weit, dass ich sage, das geht bis in die Kodierungen deiner DNA, welche Dinge du freischalten kannst. Weil die Gesamtheit, das ist so wie mit einer Akasha-Chronik oder wie der Rupert Sheldrake sagt, mit den morphischen Feldern. Du hast mit dem Allwissen nichts angefangen. Das bringt nichts. Wir haben zwar alle immer und ständig Zugriff auf alles Wissen, das existiert, nur alles auf einmal in deinem Kopf bringt nichts. Du musst lernen zu fokussieren. Gewisse Fragen auf der Frage bleiben und schauen, was kommt. Aber eigentlich das normale Denken ein bisschen ausschalten. Weil mit der gesamten Fülle von allem, was zu wissen ist, haben wir nichts angefangen. Das bringt auch nichts. Und jeder von uns hat einfach seine eigenen Kodierungen, mehr oder weniger, und auch seinen eigenen Fokus auf gewisse Dinge. Du kriegst nur Informationen, die du verarbeiten kannst, mit denen du was anfangen kannst. Und natürlich kann man das lernen zu verstärken, indem man lernt, wie man fokussiert, indem man lernt, wie man die normalen alltäglichen Gedanken, weiß nicht, 50.000 bis 80.000 Gedankengänge jeden Tag, einfach einmal, da gibt es eben Atemtechniken, da gibt es sogar Yoga-Positionen. Das ist halt Arbeit mit dir selbst, weil das geht wieder nur über die eigene Erfahrung. Du musst für die auch das Werkzeug finden, was funktioniert. Bei manchen funktioniert es, wenn es laufen gängen. Andere machen Meditationen, andere sitzen sie einfach nur im Wald und besinnen sich und tragen einfach die Außeneinflüsse ab. Das ist ganz, ganz viel, was da in der Außenwelt passiert. Seit vielen Jahrhunderten ist eine planmäßige Ablenkung, damit wir nicht anfangen, auf unsere innere Stimme zu hören, auf die Eindrücke, die Bilder, die vielleicht auftauchen. Deswegen haben ja Menschen wie der Nikola Tesla oder Viktor Schauberger dann im Endeffekt so bahnbrechende Entdeckungen gemacht, weil die haben sich die Zeit genommen. Was, der Schauberger ist ein Förster gewesen. So, der war ganz, ganz viel mit sich selbst allein da draußen im Wald. Und hat seinen Gedanken freien Lauf lassen. Natürlich war er ein neugieriger Mensch und wie man einfach heute weiß, er war ein sehr intelligenter Mensch. Der hat schon was anfangen können mit welche Gedankengänge auftauchen. Aber das ist das Gleiche in die Kammern drin. Du kriegst nur das als Gedankenfutter, mit dem du umgehen kannst. Das ist insgesamt so in unserer Seelenentwicklung. Ganz wurscht, ob es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen sind. Du kriegst immer nur so viel vom Leben, wie es im schlimmsten Fall es gerade noch aushältst, würde ich sagen. Und das ist in die Kammern das Gleiche. Und man kann, ja, man kann mit gerichteten Gedanken spezifische Informationen abrufen, aber es ist nicht so einfach, dass du einfach dich auf irgendwas fokussierst und dann kriegst du eine ganz klare Antwort, weil es immer mit deiner Arbeit verbunden ist. Du musst was damit machen. Du kriegst ganz, ganz viele Eindrücke, ganz viele Gefühle können aufsteigen, wo du dann zuerst nicht weißt, warum jetzt. Wieso habe ich jetzt so ein beklemmendes Gefühl? Oder wieso bin ich auf einmal so euphorisch? Es hat sich ja nichts verändert. Das hat immer, immer zu tun mit unseren Gedankenströmen, die ja auch wieder Energie sind. Und da gibt es für mich schon eine Interaktion, vor allem in die Kammern, wo ganz, ganz viel Quarz drin ist. Weil der ja aus Jahrtausende Geschichte jeden Aspekt speichert da drin. Da gibt es sogar eine Theorie, die so weit geht, dass bei einer kompletten Polumkehr wird ja unser Magnetfeld gelöscht. Das ist auch Teil von meiner, ich habe sogar mit dem Rupert Sheldrake einmal über das geredet, Teil meiner Theorie ist, dass das Elektromagnetfeld der Erde bis zu einem gewissen Grad die Trägerfrequenz ist für das, was wir dann vielleicht Akasha-Chronik nennen, was jetzt einmal den Planet Erde betrifft. Es gibt immer übergeordnete größere Felder, wo dann wieder das ganze Wissen gespeichert ist. Nur wenn wir das Erdmagnetfeld verlieren in so einem Moment von einer kompletten Polumkehr, dann werden die Datenbänke gelöscht. Zum Reupload sind zum Teil auch die Kristallschädel verwendet worden in der Vergangenheit, was sie zum Teil ein bisschen für gefährlich hält, weil da hat ja schon wieder irgendwer seine Finger im Spiel. Irgendwer entscheidet ja wieder, welche Information wird dann wieder abgeloadet in die Felder. Wir haben aber einen weiteren Vorteil, dass die wichtigen Dinge, die, sage ich mal, zum Beispiel das biologische Leben betreffen auf dem Planeten, wie sie Spezies entwickeln und so Dinge, das bleibt gespeichert im Quarz und zum Teil auch in die Ozeane. Wasser, vor allem Salzwasser, hat ganz ähnliche Qualitäten wieder von der Speicherung her wie der Quarz. Und das wird dann wieder als Reupload genommen. Und ich sage da manchmal ganz frech, ohne unsere menschlichen negativen Erfahrungen und den ganzen Irrsinn, den die Menschen im Laufe von mein Zeitrahmen sind da 26.000 Jahre, in die 26.000 Jahre ist einmal komplette Polumkehr. Das deckt sich mit Forschungen von zum Beispiel Gisela von Frankenberg, die interessante Forschung gemacht hat. Die Dame ist leider 1985 schon gestorben, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach ihre Bücher in die Finger gekriegt habe. Ich habe heute Kontakt mit ihrer Tochter und schaue auch zum Teil, dass ich an interessierte Menschen immer wieder nur die letzten Restposten, die Friederike noch zu Hause liegen hat, einfach unter das Leid bringe. Aber nur für Interessierte, weil es ist ja auch nicht so einfach, die Dinge zu verstehen. Da brauchst du Interesse, ein forscherisches. Und der zweite Autorin wäre in dem Zusammenhang die Christa Zettl. Das ist eine Österreicherin. Die lebt auch noch, die kenne ich auch persönlich, die ist im Burgenland unten daheim. Die hat auch ein phänomenales Werk geschrieben, das nennt sie Die Reiserouten der Götter, die Rückkehr der Schamanen. Sie hat das Buch 1999 geschrieben und bevor sie das Werk verfasst hat, war sie 5 Jahre in Südafrika und ist vom Credo Mutwa, einer der letzten Hohepriester in Südafrika, in die Mysterien des afrikanischen Kontinentes eingeweiht worden. Der Credo Mutwa ist leider auch vor 2 Jahren gestorben, aber für forscherisch Interessierte oder auch an der Geschichte Interessierte, unglaubliches Werk. Also das verändert dein Weltbild beim ersten Mal lesen. Beim zweiten Mal lesen hast du das Gefühl, das Buch habe ich noch nie gelesen. Das passiert dann beim dritten und beim vierten Mal auch wieder, weil auf deinem Weg entwickelst du ja selber weiter. Und da lernst du es auch. Du holst andere Dinge. Jeder holt was anderes aus einem Buch raus. Weil jeder hat einen anderen Fokus. Jeder hat eine andere Vorbildung oder eine Prägung. Wieder, das ist wieder ähnlich wie die Kodierung, die ich vorher erwähnt habe, in die Resonanzkammern. Das ist die Magie an die Bücher, aus meiner Sicht. Dass für jeden eine andere Geschichte drinsteht. Und die zwei Autoren, also das kann ich da auch noch schicken, Daniel, zum Verlinken, wenn du magst, Gisela von Frankenberg und die Nomologie und Christa Zettel.
Ja.
Die schreibt nach wie vor, aber nicht mehr so brachial, wissenschaftlich, aber einfach auch mit dem Ansatz, sage ich mal, Mythologie und Quantenphysik. Da gibt es sogar ein Buch von ihr, das heißt Gott würfelt nicht. Da zieht es einen direkten Vergleich, was wir aus beiden Welten heute für uns nutzen können. So quasi ein Weltuntergang kann auch für uns eine komplette Erneuerung sein. Wenn wir das lernen, was wir eigentlich für Potenzial als Mensch haben.
Ja.
Das ist ja das Allergrößte, mit dem haben sie uns am allermeisten in der Hand, dass sie uns eigentlich nie gesagt haben, wie groß unser Potenzial ist. Unser Schöpferpotenzial, unsere geistigen Kräfte, das haben wir nie gelernt. Das ist der große Schmäh dran.
An der Stelle noch ein paar Fakten würden mich interessieren zu den Resonanzkammern. Gibt es denn Hinweise auf die Erbauer? Gibt es Artefakte? Hat man was gefunden? Felszeichnungen etc.?
Man hat was gefunden, aber es ist vom Umfang her im Vergleich zu wie viele Erdställe wir da haben. Ich meine, ich weiß das jetzt hauptsächlich von Oberösterreich. Wir haben vergleichsweise ganz, ganz, ganz wenig Artefakte aus diesen Erdstellen. Die allermeisten sind einfach leer. Da ist nichts drin. Es gibt schon zum Teil Felsritzungen, aber da kann man auch jetzt nicht ganz genau sagen, aus welchem Zeitraum kommen die. Manchmal sind es sogar Jahreszahlen. Da steht halt auf irgendeiner Wand einmal irgendwas von 1500 irgendwo oder 1700. Okay, das heißt, irgendwann ist zwischendrin wer da drinnen gewesen und hat das angebracht. Es gibt einige Erdställe, wo für uns jetzt nicht offensichtlich leserliche Zeichen gefunden worden sind. Das müssen wir aber wieder gesondert eigentlich dann wieder ausforschen jetzt. Da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Ich kann dir da vielleicht einmal ein paar Bilder schicken von Beispielen, die der Pater Lambert Kahner abgezeichnet hat von der Erdstelle, weil ich hab erstens die Chance nicht, die Zeit nicht, dass ich alle die Erdstelle selber besuche und das dokumentiere. Und ganz, ganz viel davon sind einfach auch nicht mehr zugänglich. Weil das Buch von Kahner ist von 1903, das sind das schon 120 Jahre. Da ist ganz, ganz viel ist nicht mehr begehbar. Was wir schon zum Teil haben, sind Tonscherben oder sogar zum Teil fast komplette Tongefäße, die gefunden worden sind in die Erdstelle. Ich muss halt dazu sagen, für mich ist das immer nur ein Hinweis auf eine Nutzung. Ich kann das nicht eins zu eins hernehmen als Beweis von wann er gebaut worden ist. Genauso wie wieder die zwei Lager in der Erdstahlforschung, die auf der einen Seite damit argumentieren, ja, wir haben verkohlte Kienspäne gefunden und die zeitlich mit C14 datieren lassen auf, was ist, 6, 7, 8, 900 Jahre und leiten davon ab, das ist das Alter von dem Erdstahl. Ich bin ein Amateur, ich bin ein Hobbyforscher, aber ich kann die Datierung nicht gelten lassen, weil nur die Existenz von einem Kienspan. Wie mache ich denn die Verbindung, dass der tatsächlich dort verwendet worden ist, wann der Erdstall gebaut wurde? Das gilt für mich nicht. Und ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, manche von den Datierungen vom Dr. Kusch, die ja jenseits der 40.000, 50.000 Jahre gingen, an solche Artefakte, da muss ich aus meiner Sicht sagen, in dem Zeitraum, in den Zeitrahmen, traue ich der C14-Datierung nicht mehr. Weil die ist einfach ab 5.000, 6.000 Jahre in der Vergangenheit wird die so ungenau, dass das andere Extrem. Also wir bewegen uns da irgendwo in die Extreme. Was bei mir da zum Beispiel ist, in dem in der Resonanzkammer, wie sie es entdeckt haben, 1988, haben sie gewisse Teile freiräumen müssen. Da war bis zu einem gewissen Grad Füllmaterial drin. Und in dem Füllmaterial, das sind die letzten Artefakte, die nur übergeblieben sind, die habe ich jetzt in meinem, ich kann nicht sagen Besitz, ich passe einfach drauf auf, die haben mir die Besitzer dieses Erdstalles geschenkt. Das sind Faustkeile aus der Jungsteinzeit. Bei weißt aber auch nichts. Jetzt in Bezug auf wann ist dieser Erdstall gebaut worden. Das sage ich trotzdem dazu. Interessanterweise ist in der neuen Broschüre in der Arbeit vom Josef Weichenberger, da kann ich da auch die PDF zukommen lassen, das ist ein Werk mit 94 Seiten, sehr interessant. Wie gesagt, der Josef ist halt wer, der für sich glaubt, dass das alles im Mittelalter gebaut wurde. Da ist interessanterweise ein Teil dabei über tschechische Forscher, die auch in der Tschechei draußen Erdställe erforschen. Das ist ja nicht weit weg von mir. In der Tschechei bin ich in 45 Minuten, wann ich will. Weil das jetzt vom Mühlviertel aus ist das nicht weit. Die datieren manche von den Erdställen auch in die Jungsteinzeit. Ich weiß nicht ganz genau jetzt, an was die das festmachen, aber zumindest gibt es auch die Datierungen, dass die Dinge weitaus öder sind. Ich würde vielleicht sagen, von meinem Gefühl bewegen wir uns in einem Bereich von jenseits der 10.000 Jahre vielleicht, aber auch nicht mit alle Erdstelle. Ich glaube nicht, dass das ist so wie mit der Nutzung oder mit dem Zweck dieser Anlagen. Wir werden keine Pauschalantwort finden. Bei manchen kann es sein, dass als Verstecke genutzt worden oder als Fluchtmöglichkeit und. Nur wenn man sich dann speziell die Bilder anschaut aus dem Buch vom Pater Kahner, du hast ja das Video gesehen, Daniel. Die Dinger, die schauen echt aus wie was Technisches. Das macht keinen Sinn, dass da solche Röhren sind, wo ein erwachsener Mensch, so wie wir heute sind, du kannst dich da drin gar nicht bewegen. Wir gehen natürlich dann in den Bereich wieder, das man auch zum Teil vom Klaus Donner kennt, mit die Riesen und demgegenüber auch irgendwelche zwergenwüchsige Wesenheiten und. Nur wir können uns auch wieder nicht beweisen. Wir haben nichts in der Hand. Es gibt die Artefakte, die gefunden worden sind in Klosterneuburg in der 12er-Apostelzeche vom Dr. Kusch, die unglaublich interessant ausschauen. Wir kennen die zum Teil aus Bulgarien. Die werden der Windscherkultur zugerechnet und die geht, schau mal, bis 5, vielleicht 6.000 vor Christus. Manche solche Artefakte sind eben gefunden worden in Österreich, in der Höhle oder in dem System in Klosterneuburg in der 12er-Apostelzeche. Das kann man sich anschauen, das ist wirklich hochinteressant. Und vom Klaus Donner weiß ich, dass er immer wieder Bilder kriegt von Artefakte, die in Südamerika gefunden wurden, die eigentlich ganz genau gleich ausschauen. Also im Endeffekt nähern wir uns jetzt schon einer Beweisbarkeit einer wahrscheinlich globalen Zivilisation oder Kultur, die da einmal existiert hat, durch die Funde, die heute passieren. Es ist schon erstaunlich. Das ist wirklich unglaublich. Es sind auch, muss ich sagen, wer die Bilder kennt, wer die Figuren einmal gesehen hat, es sind keine menschlichen Darstellungen, die Figuren sagen. Schaut zwar irgendwie körperlich ähnlich, aber die Köpfe schauen anders aus, es ist die Anatomie ein bisschen
Humanoid.
interessant. Ja, humanoid, würde ich sagen, aber was für mich einfach interessant ist, ist die Ähnlichkeit.
Was mich noch interessieren würde, ist, ob es Hinweise darauf gibt, dass diese Bauwerke vielleicht einst zu einem größeren Komplex gehört haben und im selben Kontext vielleicht, du hast mal gesagt in einem Video, ich glaube, ich habe es in einem Video von dir gesehen, dass du vermutest, dass es dort noch nicht entdeckte Verbindungen zu eventuellen weiteren Erdstellen geben könnte.
Auf die Idee bin ich eigentlich wieder gestoßen in der Recherche im Buch vom Pater Karner. Wie gesagt, das kriegt man offiziell nur Pater Lambert Karner, künstliche Höhlen aus alter Zeit, das kann man sich kaufen. Und da ist am Ende vom Buch sind einige Doppelseiten drin, wo eben die ganzen Planzeichnungen drauf sind von die Erdstelle. Interessanterweise hat der Pater Karner da jede Doppelseite quasi einmal genordet. Das heißt, alle die Erdstelle, die du da drauf siehst, sind Nord-Süd ausgerichtet. Da brauchst du nichts mehr verdrehen. eigentlich jeder von der Erdstelle hat irgendwie ein oder zwei blinde Tunnel, wo er entweder nicht mehr weiter konnte oder die abgemauert sind oder so irgendwas. Und speziell auf einer Doppelseite, da geht es um die Ortschaft Röschitz in Niederösterreich, da sind alle Erdställe, die auf der Doppelseite sind in Röschitz. Wir sind momentan dabei, dass wir das jetzt aussuchen, wo die örtlich genau situiert sind, dass man vielleicht ein Muster rausfindet und dann vielleicht auch mit Verwendung von Georadar oder so eventuell wirklich die Chance haben, dass wir es nachweisen können, dass diese Erdstelle alle untereinander verbunden sind, miteinander. Weil es zumindest für mich aus meiner Sicht nicht so viel Sinn macht, wenn die alle einzeln und getrennt voneinander existieren. Was dazu kommt, ist, die allermeisten Erdstelle liegen relativ seicht. Die liegen nicht wirklich so tief in der Erde drin. Es gibt einige, die sind 4, 5, 6 Meter unter der Erde. Die allermeisten aber liegen, so wie die Resonanzkammer da bei mir, in etwa 2 Meter unter der Erde. Weil da auch zum Teil das Gestein einfach, wie soll ich sagen, schon brüchiger oder lockerer gewesen ist, was im Hinblick auf die Errichtung dieser Anlagen, weil es einfach leichter zum Bearbeiten ist. Es ist nicht im festen, ganz, ganz festen Granit. Also Sandstein geht einigermaßen zum Bearbeiten, zum Rausgraben oder wie auch immer das gemacht worden ist. Und sie liegen alle relativ seicht. Und wir können es noch nicht beweisen, aber ich gehe einfach davon aus, dass erstens einmal die Erdstelle örtlich, vielleicht nicht alle in ganz Österreich oder Oberösterreich, aber örtlich, die waren verbunden untereinander. Meine Theorie geht dann einfach, oder meine Gedanken gehen da einfach weiter und ich sage, okay, wenn ich da in einem Ort jetzt mehr oder weniger ein System habe von mehreren Erdstellen, wäre es interessant, ob einer oder mehr dieser Erdstelle auch so eine Art Resonanzkammer drinnen haben, wo ich mehr oder weniger die Energie erzeugen kann, die ich brauche. Und der dritte Punkt, deswegen habe ich das im Video auch drinnen mit Visoko, mit die raffenden Tunnels und mit dem, was heute schon einfach messbar ist an der Pyramidenspitze, der Ultraschall mit 28 Kilohertz, also 28.000 Hertz, müsste man eigentlich an der Oberfläche auch eine Gesteinsstruktur, vielleicht eine Pyramide, aber das ist eher selten nur bei uns, aber irgendwas müsste man auch an der Oberfläche nur finden, das die unterirdischen Anlagen mit da draußen verbindet, mit dem morphischen Feld, vielleicht mit anderen Planeten und und. Das, natürlich, von dem weiß kein Mensch was, weil die Forschung hat auch noch nie wer gemacht. Also da sind wir in gewissen Bereich sicher auch Pioniere. Wir, sage ich deswegen, weil hauptsächlich mache ich das mit dem Roman Polak und seinem Kanal auf YouTube Steinriesen, weil der einfach in Niederösterreich unten seine Dinge dokumentiert und ganz, ganz erstaunliche Strukturen auch gefunden hat. Und wir mittlerweile auch dahinter gekommen sind, oder zumindest ist es für uns so, dass an ganz vielen Stellen, wo einmal antike Bauten gestanden sind, einfach in der modernen Zeit ein Steinbruch gemacht wurde. Manche dann zum Teil aus unerklärlichen Gründen auflassen worden sind. Du kannst heute noch hingehen und du siehst heute zum Teil noch Megalithstrukturen. Natürlich, wie gesagt, man braucht vielleicht ein bisschen ein geschultes Auge, das wir halt mittlerweile haben. Auch die geistige Offenheit, dass ich so eine Möglichkeit grundsätzlich einmal zulasse. Und dann kann ich hingehen und solche Dinge anschauen. Nur manche von den Gesteinsformationen, manche von den Geländekanten, von den Anordnungen schauen einfach nicht wirklich natürlich aus. Es gibt da gewisse Limitierungen, was tut der Stein natürlich, wie bricht welches Gestein. Man muss sich das wieder gezielt anschauen mit jeder Gesteinsqualität. Das ist nämlich abhängig von der kristallinen Struktur wieder und welche Kristalle drin sind. Ob er mit 90 Grad bricht, ob er 45 Grad bricht. Ich meine, das ist einfach Geologie, das kann man lernen. Da kann man sich mit Steinmetze unterhalten, zum Beispiel. Heute mit aktiven Steinmetze, die am Stein arbeiten und die wissen, okay, mit dem Stein kann ich das machen, mit dem nicht. Das gehört alles dazu. Das habe ich auch zum Daniel schon mal gesagt, deswegen habe ich ihn in Heimatforschung gemacht. Weil das ist für mich die einzige ganzheitliche Forschungsdisziplin.
Ja, mir fällt da gerade auch die Möglichkeit ein, dass eventuell sogar diese Resonanzkammern, wenn sie denn vielleicht nicht schon durch Tunnel direkt verbunden sind, durch Resonanzen verbunden sind, dass man dann wirklich, wenn man in der einen sitzt und eine gewisse Resonanz erzeugt, damit vielleicht eine Telefon, wie so ein Telefonferngespräch zu einer gewissen anderen Kammer oder eventuell sogar so ein Teleportationsportal, was auch immer für eine Möglichkeit, öffnen kann, um dort, dass die wirklich durch Resonanzen miteinander anwählbar sind. Ja.
Es gibt Hinweise auf solche Dinge, solche Phänomene. Es sind auch wieder Geschichten drin in dem Buch von Dr. Kusch, eben in Bezug auf vielleicht sogar Teleportationsportale. Also da gibt es eine Geschichte von einem jungen Mädchen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, das war in die 60er Jahre oder sogar weiter zurück, die auch in so einer Höhle im Wald gekrochen ist, weil sie halt neugierig war. Und dann in der Höhle quasi irgendwo ein Licht gesehen hat, wie einen zweiten Ausgang. Und sie ist dann dorthin durch die Höhle, das war in der Höhle selber nicht so weit weg, ich kann das jetzt auch nicht genau sagen, aber vielleicht nur 15, 20, 30 Meter, ist dann bei dem zweiten Eingang oder bei dem Ausgang hinausgegangen und an der Oberfläche war sie dann 60 Kilometer von daheim weg. Die hat dann damals schauen müssen, wie es wieder nach Hause kommt. Das ist vor allem nicht so wie heute. Du musst irgendwie Pferdekutsche oder so bringen. 60 Kilometer ist nicht nichts. Das ist ein Punkt. Es besteht auch sicher die Möglichkeit, dass alleine durch den Schall oder durch eine spezielle Form des Schalls, das wären die Solitonen. Solitonen ist eine Kombination eigentlich aus drei Tönen, die ähnliche Qualitäten erreichen wie das, was wir als Skalarwellen kennen. Solitonen können Materie verlustfrei durchdringen. Wenn man dann so weit geht und sagt, okay, man findet die richtige Frequenz zur Dematerialisation von irgendwas und du wandelst das nur mehr in Information um, dann kannst du das mit Solitonen auch woanders hin transportieren. Es schaut aber danach aus, als würde es notwendig sein, dass du eine zweite gleich schwingende Kammer wo hast. Und manche von den Durchgängen scheinen auch nur in eine Richtung zu funktionieren. Damit du wieder zurückkommst, brauchst du was anderes. Aber das ist einfach auch alles ganz, ganz jung. Da gibt es einfach nur ein paar schräge Geschichten drüber und einfach vielleicht aktuell niemanden, der sagen kann, okay, ich habe das erlebt, mir ist das passiert. Aber es geht in die Richtung. Es geht in ganz, ganz interessante Richtung. Auch Levitation hat es Versuche gegeben, wird es auch in Zukunft wieder Versuche geben, weil wir natürlich schauen, dass wir einfach interessierte Leute, die auch schon was wissen zu dem Thema, wieder vielleicht einmal für so eine Versuchsanordnung zusammenbringen und wir die dann halt einfach auch dokumentieren können. Weil wir haben einfach das Equipment halt. Das ist alles Teil unserer zukünftigen Arbeit mit die Resonanzkammer, mit den Frequenzen, mit dem, was vielleicht möglich ist. Wie gesagt habe am Anfang, das ist für mich der wichtigste Punkt. Wozu kann ich die Dinge verwenden? Was kann ich alles damit tun? Auf der materiellen Ebene, auf der Frequenzebene, auf der emotionalen Ebene, in der spirituellen Ebene, was können wir rausfinden, was geht? Und dann können wir auf dem Weg dorthin irgendwie überlegen, wer hätte denn sowas gebaut oder ja, mit welcher Absicht dahinter. Da wissen wir einfach nur eigentlich viel, viel zu wenig. Es gibt alle möglichen Ansätze, wo manche ein bisschen halt zu utopisch sind, aber ja, wir fangen einmal an der Basis an. Mit möglichen Eigenerfahrungen. Und dann schauen wir. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann in so einer Kammer verschwinden und dann zuerst nicht wissen, wo man dann wieder auftaucht. Ich glaube, dass das jetzt nicht so schnell passiert, weil für gewisse Dinge musst du schon wissen, welche Frequenz brauche ich dazu. Das ist auch für Levitation und so. Aber es dreht sich dabei um Solitonen. Also das kann man sich anschauen, was sind Solitonen, was haben die für Qualitäten. Und dann kommt man einfach in den Bereich, dass man lernen kann, ja, es gibt eigentlich, das hat der Tesla schon gesagt, alles ist Schwingung, alles ist irgendwie im Frequenzbereich. Und das heißt ja zwingend für mich, wenn alles Schwingung ist, dann kann ich alles mit einer anderen oder mit einer spezifischen Schwingung beeinflussen. Und das wissen wir zum Teil auch aus der Heilung halt. Wir haben die Möglichkeiten, wir können uns die ganzen Dinge anschauen. Es gibt halt die modernen Frequenzkammern, die zur Heilung angewendet werden. In Amerika laufen die schon einige Zeit. Wir haben sogar das Glück, dass wir da in meinem Bezirk, im Bezirk Rohrbach, ab März so eine Kammer zur Verfügung haben. Das macht die Yoga-Lehrerin von meiner Frau. Meine Frau macht gerade die Yoga-Lehrerausbildung und die Astra war in Schweden und hat sich so eine Kammer angesehen, hat auch die Kammer ausprobiert mit Frequenz, Heilungsgeschichten, geht auch auf emotionale Ebene und, und. Und die wird sich so eine Kammer besorgen und wird das da bei uns aufstellen. Also wir machen da mehr oder weniger Simultanforschung. Was geht mit den Geschichten jetzt in der Realzeit mit der modernen Technik? Und ich probiere halt dann einfach rückwirkend ein bisschen das wieder in die alten Kammern. Das ist ja super, super spannende Angelegenheit.
Dabei geht es ja dann auch herauszufinden, welche Frequenzbereiche dort überhaupt gebraucht werden, um bestimmte Aktionen oder Funktionen starten zu können. Weil ich denke, neben den akustischen Schwingungen wird dann auch wahrscheinlich so ein bestimmter Bewusstseinszustand, also eine bestimmte Schwingung der Gehirnströme, da genauso mit reinspielen, für dieses Gesamtkomplex dann irgendwas Größeres daraus rausziehen zu können. Und dass es da einiges zu finden gibt, darauf spricht ja auch, oder dafür spricht ja auch die Tatsache, die Geschichte, dass du gerade sagtest, dass seit mehreren Generationen die Leute davon abgehalten wurden, auch von der Kirche, dort reinzugehen in diese Stelle. Und dann hat die Kirche ja wohl vermutlicherweise ein Interesse daran gehabt, dass die Leute da nicht reingehen. Vielleicht könnten sie ja da was finden, was die Kirche nicht will, was die Leute rausfinden, ne?
Ich kann es nicht genau sagen, was der tatsächliche Grund ist, warum sie uns da ferngehalten haben. Wie gesagt, es gibt im Buch vom Dr. Kusch Dokumente aus dem Adelsarchiv in Wien, die sagen, pass auf, ob was ich 1560 oder 1580, sagt die Kirche, wir müssen jetzt aufhören, Handel zu treiben mit dem Volk der Kara oder Karmen, die da unten drunter wohnt. So, das ist einmal ein Punkt. Interessant, es gibt ein Dokument dazu. Und es gibt da die schriftlichen Anordnungen, wieder hauptsächlich von Kirchenseite, dass diese Dinge verschlossen und wieder verfüllt werden müssen. Da kann man sich auch die Geschichte anschauen vom Chorherrenstift in Vorau, wo es ziemlich viel unterirdische Tunnelsysteme unter dem Kloster gibt. Und die haben dort 9 Jahre gearbeitet, um diese Tunnelsysteme zu verfüllen. Ich meine, das ist auch ein bisschen Aufwand. Das ist jetzt nicht einfach nur, ja, machen wir da was zu. 9 Jahre Arbeit, das klingt für mich schon sehr aufwendig. Für mich gibt es da zum Beispiel den Vergleich, was passiert ist vor ein paar hundert Jahren eigentlich mit den gregorianischen Choräle, mit den sogenannten Solfeggio-Frequenzen. Weil bis zum gewissen Zeitraum war das in der Kirche nur üblich, dass man die gregorianischen Choräle einfach in die Solfeggios, was ja alle Heilfrequenzen sind, gesungen hat, bis die Kirche das irgendwo untersagt hat. Weil erstens für den Sänger oder die Sänger und aber auch für die Zuhörer, die einfach zu gut waren, die Frequenzen. Du bist gesundet. Kann man sich halt anschauen. Da kann man auch wieder Nikola Tesla drüber schauen lassen, der sagt, die wichtigsten Nummern für die Funktionen in unserer Welt sind 3, 6, 9. Bei den Solfeggio-Frequenzen ist immer die Quersumme 3, 6, 9. Zugeordnet zu unseren Chakren und das kann man sich alles anschauen. Das ist alles offiziell. Wer einfach will, kann sich das anschauen, was diese Frequenzen betrifft. Es gibt wahrscheinlich noch mehr als die bekannten Solfeggio-Frequenzen. Die 432 gehören genauso dazu. Das ist halt eine ganz interessante Frequenz, weil die, wenn du das wieder runter oktavierst, bei einem Herz anfangen. Das ist die Grundschwingung unseres Planeten eigentlich, die ein Herz. Und wenn du das hochoktavierst, kommst du auf 432. Und halt die ganzen Zwischensequenzen. Und die Oktavierung einer Frequenz ist gar keine Hexerei, das ist nur Verdoppelung. Das sind halt im Endeffekt wieder so Dinge, wo manche sagen, ja, das sind so mystische Sachen, sind es gar nicht. Wir können das lernen. Dass man einfach dahinter kommt, wie funktioniert das? Wie wieder beim Schauberger. Naturgesetze, okay, darf man dann wieder nicht sagen, wenn man in Sheldrake drüber schauen lässt, das sind ja keine fixen Naturgesetze, aber die haben einfach gewusst, wie manche Dinge in der Natur interagieren, wie was funktioniert. Da haben wir heute halt die zwei Jungs immer wieder dabei und das ist ja der Tesla und der Schauberger. Schauberger ist 25 Kilometer von mir entfernt auf die Welt gekommen. Der hat dort seine Försterarbeit begonnen, wo ich zum Teil meine Forschungen mache, immer am Blöckenstein, im Dreiländereck, Österreich, Bayern und Tschechische Republik. Da habe ich Daniel Lahr meine Abschlussarbeit geschickt, damals vom Heimatforscher, da geht es um das Thema. Die ist zum freien Download auf meinen Google Drive. Die kann sich jeder downloaden, gibt es in zwei Sprachen. Ich mache ganz, ganz viel, einfach auch gleich in Englisch, weil das Ja, das ist easy für mich. Das ist mittlerweile fast wie Muttersprachen-Level. Ich habe auch zum Daniel gesagt, wir können gerne mal so einen Podcast machen, auch mit seinem englischen Freund. Weil, ja, wir müssen natürlich auch das, was wir da im Kleinen in Europa finden, schauen, dass wir es irgendwie die anderen Menschen, die halt nicht Deutsch verstehen, irgendwie mitteilen kann. Das ist ja ein bisschen immer nur das Problem, dass die Bücher vom Kusch einfach nicht übersetzt sind, dass auch von der Gisela die Bücher nicht übersetzt sind und vielleicht irgendwann, vielleicht gibt es immer schnellere und schnellere Möglichkeiten, dass man das einfach halt zumindest dem englischsprachigen Raum zugänglich macht. Und ich mache halt, was ich kann, auch in Englisch.
Kann durchaus ein fehlendes Puzzleteil für andere Nationen oder
Ja.
Gebiete sein, ja.
Ja, das ist eben ganz wichtig, wie ich vorher gesagt habe, mit die Artefakte, die man einfach jetzt, die so frappierende Ähnlichkeit haben. Von Bulgarien über Österreich bis Südamerika. Das legt gewisse Dinge nahe, die natürlich die Offiziellen wieder nicht schmeckt. Weder die Historiker noch die Archäologen. Aber das ist nicht unsere Schuld.